Ich bin Maria und ihr hört Geschichte wird gemacht.
Ich schneide die Tomate wie die andere Kollegin und wir kriegen 700 Euro weniger.
Seit 3 Jahren, ich habe nicht mit meinen Kindern Urlaub gegangen, weil kein Geld.
Diese Aussagen aus einem Video der Berliner Krankenhausbewegung gingen im April 2025 viral. Fast 2 Millionen Mal wurde das Video auf Instagram angeschaut. Vielleicht habt ihr es ja auch schon gesehen. In dem Video sieht man eine große Gruppe, überwiegend Frauen, in gelben Warnwesten vor dem Berliner Krankenhaus Charité stehen. Das Charité ist weltweit bekannt und gehört zu den Top 10 der besten Krankenhäuser der Welt. Über die Arbeitsbedingungen kann man das aber leider nicht sagen.
Wir waren alle sauer, wir waren alle wütend, weil wir arbeiten so viel und verdienen wenig. Und die Kosten sind gestiegen und dann auch, es heißt ja auch, gleiche Arbeit, gleicher Lohn für alle. Und die Kollegen, die bei der Charité sind, die arbeiten genauso wie wir und verdienen aber meistens auch viel mehr.
Das ist Vida Otzig. Sie arbeitet beim Charité Facility Management, kurz CFM, einer Tochterfirma der Charité. Dort arbeiten zum Beispiel KöchInnen, HandwerkerInnen oder LogistikerInnen. Wer bei CFM angestellt ist, bekam lange Zeit für die gleiche Arbeit bis zu 20% weniger Lohn als KollegInnen, die direkt beim Krankenhaus beschäftigt waren. Total ungerecht, oder? 20 Jahre lang haben Angestellte der CFM mit Unterstützung von Verdi immer wieder darum gekämpft, endlich nach Tarifvertrag bezahlt zu werden. Lange Zeit erfolglos. Bis zum Frühjahr 2025.
Mein Kollege, der hat mir einmal mitgeteilt, wir streiken bald, du kannst jetzt langsam bei Verdi beitreten. Ich hatte ja dann halt Kontakt mit Verdi aufgenommen und habe meine Kolleginnen und Kollegen gefragt, ob die dann streiken wollen. Und die sagten dann ja und so wusste ich ganz genau, okay, das geht jetzt los und ich mache da mit. Auf jeden Fall, ich bin dabei und so wurde mein Rücken halt gestärkt durch die Kolleginnen und Kollegen.
Für Vida Otzig ist es damals ein riesiger Schritt. Sie war noch nie bei einem Streik dabei. Als bei CFM einige Jahre davor gestreikt wird, ist sie noch in der Probezeit und traut sich nicht, sich dem Streik anzuschließen.
Und das hat mir schon leid getan für meine Kolleginnen und so und Kollegen, die haben gestreikt und ich war arbeiten so. Weil ich einfach nur zu viel Angst hatte in der Zeit. Und dann habe ich aber gesagt, okay, beim nächsten Mal hole ich das alles nach und ich werde dann doppelt streiken.
Wenn sie an den ersten Streiktag denkt, bekommt Vida Otzig heute noch richtig Gänsehaut.
Oh, ich habe jetzt schon Herzrasen. Das war sehr, sehr, sehr aufregend. So genau der Anfang, das war so, wir mussten alles organisieren. So. Es lief alles erstmal heimlich nach Feierabend. Und ich habe mich auch als Bereichsdelegierte gemeldet. Das heißt, dann habe ich auch die Kolleginnen und Kollegen angesprochen und gefragt, wer macht mit, und um zu testen, wie viele wir dabei sind. Und zum Schluss waren wir tatsächlich über 50% organisiert.
In den Monaten davor gab es schon einige Warnstreiks, auf die der Arbeitgeber aber nicht reagierte. Und so legen die MitarbeiterInnen bei CFM im April 2025 ihre Arbeit nieder. Streik heißt aber nicht, dass man die Hände in den Schoß legt und erstmal nichts mehr zu tun hat. Ganz im Gegenteil.
Ja, wir haben Leute angesprochen, Kolleginnen und Kollegen. Wir haben mehrmals alles erklärt, um was es geht, wie viel wir verdienen können, was wir erreichen können und haben dann durch die Erklärungen noch immer mehr Kolleginnen und Kollegen dazu gewonnen. Und die haben auch gesagt, ja, wir machen mit. Und dann kamen sie zum Schluss auch von alleine zu uns und haben uns gefragt und angesprochen, ob die mitmachen können. Die möchten gerne bei Verdi beitreten. Die wollen auch streiken. Ja, weil das hat sich ja rumgesprochen, dass Verdi halt uns hilft.
Wieder Otzig erzählt, dass die Gemeinschaft mit den anderen Streikenden das war, was sie in dieser Zeit besonders bestärkt hat.
Migrantische Frauen und deutsche Frauen, wir haben alle zusammengehalten so. Und die Männer natürlich, die waren auch dabei, die haben auch mitgeholfen.
Fast 50 Tage dauert der Streik, also knapp 2 Monate. Deutlich länger, als Wieder Otzig am Anfang erwartet hätte.
Ich dachte, das dauert vielleicht 1-2 Wochen und dann ist der Streik vorbei.
Aber die Angebote, die CFM macht, reichten Wieder Otzig und den anderen Streikenden nicht aus.
Wir wollten auch wieder arbeiten gehen. Es war nicht so, dass wir streiken wollten. Wir mussten streiken.
Im Juni legt CFM dann ein neues Angebot vor. Die Mitarbeitenden von CFM werden in Zukunft nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bezahlt. Die Umstellung erfolgt gestaffelt über 5 Jahre, sodass spätestens bis zum 1. Januar 2030 alle Mitarbeitenden nach Tarifvertrag bezahlt werden.
Das heißt, wir machen jetzt keine großen Sprünge, nicht sofort, aber mit der Zeit wird es immer besser, immer mehr.
Wieder Otzig ist mit diesem Ergebnis zufrieden. Unter den Streikenden wird es allerdings stark diskutiert. Einigen dauert die Anpassung zu lange. Andere sind enttäuscht, weil sich so zwar der Lohn erhöht, die MitarbeiterInnen von CFM bei Zuschlägen oder Regeln zum Urlaubs- oder Weihnachtsgeld aber immer noch schlechter dastehen als diejenigen, die direkt bei der Charité beschäftigt sind. Im Juni 2025 kommt es dann zur Urabstimmung. Das heißt, alle Mitglieder der Gewerkschaft entscheiden zusammen darüber, ob ein Angebot des Arbeitgebers angenommen wird oder ob weiter gestreikt wird.
Und als wir dann erfahren haben, dass wir mehr als 75% dafür gestimmt haben, hatten, dass wir das Angebot annehmen, war für mich eine schöne Erfahrung einfach, weil wir was erreicht hatten.
Der Streik von Wieder Otzig und den anderen Mitgliedern der Krankenhausbewegung war in vielen Punkten erfolgreich. Und er ist typisch für die aktuelle Streikbewegung. Er wurde nämlich mehrheitlich von Frauen angeführt.
Was ein wirklich neues Phänomen ist, also sind vor allem diese zunehmenden weiblichen Dienstleistungsstreiks.
Das ist Ingrid Athus. Sie ist Professorin für Soziologie und forscht an der Uni Erlangen-Nürnberg. Und ihr Schwerpunkt?
Also alles, was mit Kapital-Arbeit-Beziehungen, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Gewerkschaft, Arbeitgeberverbände zu tun hat.
Und in ihrer Forschungsarbeit ist Ingrid Athus auf ein interessantes Phänomen gestoßen. Sie nennt das die Feminisierung von Streiks. Das heißt, dass Frauen seit den 90ern immer mehr streiken. Und sie prägen auch das Aussehen von Streiks. So wie Wieder Otzig und die anderen Frauen in der Krankenhausbewegung. Wie und warum es zu dieser Veränderung kam, das klären wir später noch. Vorher möchte ich euch aber eine andere Frau vorstellen, die schon vor 50 Jahren Streiks mitorganisiert hat und damit zu den Vorreiterinnen der heutigen Streikbewegung gehört.
Irina Wawica, ich bin 75 Jahre alt, geboren und aufgewachsen im ehemaligen Sowjetunion. Und jetzt gerade sitzen wir in unserem Lieblingsbüro, IG Metall-Büro in Lippstadt.
Meine Kollegin Katharina hat Irina Wawica in Lippstadt getroffen. Die Stadt liegt zwischen Dortmund und Bielefeld. Irina lebt seit bald 55 Jahren dort. Aufgewachsen ist sie aber, ihr habt es gerade gehört, in der Sowjetunion, im heutigen Usbekistan. Ihre Eltern kamen ursprünglich aus Griechenland.
Die war Widerstandskämpfer. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Bürgerkrieg in Griechenland. Damals die Linken und Partisanenkrieg verloren. Und ein großer Teil sind verhaftet worden und umgebracht. Und ein Teil hatte geschafft, nach Ostblockländer auszuwandern und da haben die Asyl gekriegt.
Irina Wawica wächst also in einem sehr politischen Haushalt auf. Schon als Kind prägt ihr Vater ihr ein, dass es wichtig ist, ein Leben lang für Frieden und Gerechtigkeit zu kämpfen. 1966 erlässt Griechenland dann eine Amnestie für politisch Verfolgte.
Wir haben ein Visum gekriegt. Ihr eigenes Heimatland. Und so sind wir in Griechenland gelandet. Da haben wir ein bisschen Pech gehabt, weil kurz danach kam die Militärdiktatur. Und das ganze Theater hat wieder von vornherein angefangen. Vater war verhaftet, war im Gefängnis.
1967, nur ein Jahr nachdem Irina Wawica und ihre Eltern nach Griechenland zurückgekehrt sind, kommt es dort zum Militärputsch. Irina Wawica ist damals 17 Jahre alt. Für sie ist der Umzug nach Griechenland schwierig. Als ehemals politisch Verfolgte bekommt ihre Familie keine offiziellen Dokumente.
Das Schlimmste war, wir hatten überhaupt keine Papiere, wir durften nicht zur Schule gehen. Ich durfte meine Träume nicht verwirklichen. Ich habe geträumt, also Ärztin zu werden, aber wir kamen nach Griechenland, das war schon alles vorbei.
Erst durch die Heirat mit ihrem Mann Costa bekommt Irina Vavitsa griechische Papiere. Und als ihr Mann 1970 im Rahmen des Gastarbeiterabkommens nach Deutschland geht, entscheidet sie, mit ihm mitzugehen.
Und die erste Überraschung war auch, mein Mann muss das bewilligen, damit ich nach Deutschland komme und dürfte arbeiten. Ne? Weil im Land, wo ich bin geboren und aufgewachsen, war die Frau und Mann gleichgestellt. Also eine Frau braucht keine Erlaubnis von Ehemann zu haben. Ich entscheide über mein Leben. Ich entscheide, ob ich arbeite oder nicht. Und für mich war wichtig, auf meine eigenen Beine zu stehen.
1971, ein Jahr nach ihrem Mann, kommt Irina Vavitsa dann nach Deutschland. Sie wäre damals lieber nach Bayern gezogen, denn dort wohnen Verwandte von ihr. Aber weil ihr Mann bei Heller, einem Zulieferer für Autoteile in Lippstadt, arbeitet, erlauben die deutschen Behörden das nicht.
Ich durfte nur zu Heller kommen, nur da, wo mein Mann war beschäftigt.
Und so fängt sie 1971 an, bei Heller in der Montage zu arbeiten.
Das war eine alte Halle, ein schwarzes Band, da saßen links und rechts die meisten Frauen. Die eine hatte die Reflektoren reingesteckt, die andere hatte Glühlampe reingesteckt. Also einfache, sage ich jetzt, Job für ungelernte Arbeitskräfte.
Irina Vavitsa wird damals der Leichtlohngruppe zugeordnet. In diese Lohngruppe fallen leichte körperliche Arbeiten, die überwiegend von Frauen ausgeführt werden. Soziologin Ingrid Artus beschreibt die Einführung der Leichtlohngruppen so.
Also bis in die 50er war das noch, hat man sie noch nicht mal Leichtlohngruppen genannt, sondern da war klar, weil sie Frau ist, kann man ihr per Geschlecht weniger Lohn zahlen. Und dass das überhaupt als rechtlich in dieser Form als illegitim erklärt wurde, ist eigentlich eine Errungenschaft in der BRD der 50er Jahre, wenn man so will. Aber in der Praxis ist das dann unterlaufen worden, indem auch die Gewerkschaften sogenannte Leichtlohngruppen eingeführt haben, in denen halt nur Frauen waren, weil es angeblich leichte Arbeit war.
Die Leichtlohngruppe ist also ein Weg, Frauen weniger zu zahlen als ihren männlichen Kollegen. Deutsche Frauen gibt es in Irina Vavitsas Abteilung nur ganz wenige. Die meisten ihrer Kolleginnen kommen aus Spanien, Jugoslawien, Italien und Griechenland. Viele von ihnen sprechen kaum bis gar kein Deutsch.
Das Schlimmste, was kann einem Mensch passieren, wenn man in einem fremden Land ist, die Sprache nicht zu sprechen. Das fand ich ganz, ganz, ganz schlimm. Obwohl ich konnte so ein bisschen Deutsch von der Schule.
Aber dadurch, dass im Betrieb kaum Deutsch gesprochen wird, wird Irina Vavitsas Deutsch in den ersten Monaten erstmal sogar schlechter. Es gibt im Betrieb Übersetzer, die ihnen helfen, die Anweisungen zu verstehen. Und dann heißt es, arbeiten und nicht zu viel quatschen.
Wir haben jeden Tag 10 Stunden gearbeitet. Wir haben am Samstag 8 Stunden gearbeitet. Also das war ziemlich hart. Das Schlimmste, was war für uns, die Dolmetscher, die haben uns nicht über unsere Rechte erklärt. Die haben uns über unsere Pflichten erklärt. Wir dürfen nicht zu spät kommen, wir müssen pünktlich sein, wir müssen Stückzahl schaffen, wir müssen um Qualität kümmern. Aber über andere Sachen, über unsere Rechten im Betrieb als Arbeiter, davon haben die uns nicht erklärt. Das wussten wir überhaupt nicht.
Und wer nichts von seinen Rechten weiß, der kann sich auch nicht so gut wehren. Irina Vavitsa, die durch ihre Eltern aber weiß, dass man nicht alles im Betrieb einfach so hinnehmen muss, ist trotzdem regelmäßig beim Betriebsrat und beschwert sich. Zum Beispiel, als sie erfährt, dass die Baracken, in denen die ArbeiterInnen untergebracht sind, deutlich weiter vom Werk entfernt sind als die der Männer.
Ich habe ihn beschwert, warum überhaupt die Frauen muss so weit laufen, morgens besonders, wo lag so viel Schnee und schlechtes Wetter gewesen und gab es nur einen Bus für einige hunderte Frauen. Und dann haben meine erste Begegnung mit Betriebsrat. Dann hat die Kollegin gesagt, ja, weil Männer sind unpünktlich. Und Frauen, egal wie weit wohnen die Frauen, die würden immer pünktlich sein. Dieses Argument konnte ich immer noch nicht verstehen.
Irina Vavitsas erste Versuche, etwas zu verändern, laufen ins Leere. Viele der Abläufe im Betrieb erscheinen ihr unfair. Dieses Gefühl verstärkt sich, als sie mit ihren Kolleginnen die Lohnabrechnungen vergleicht.
Wir konnten überhaupt nicht definieren, was drauf stand. Also was bedeutet die Lohngruppe, was bedeutet Krankenversicherung, was ist eine Lohnsteuer? Das wussten wir überhaupt nicht. Aber wir wussten genau, wie viele Stunden haben wir gearbeitet und was war am Ende.
Für alle, die in den Wohnheimen von Hella leben, und das sind die meisten von Irina Wawitzas Kolleginnen, werden noch Beiträge für Miete und Strom abgezogen.
Da waren wir alle zusammen gesessen und gefrühstückt. Die Unterschiede. Also wenn zum Beispiel ich habe am gleichen Polierburg gearbeitet mit meinem Kollegen, mit männlichen Kollegen, der mein männlicher Kollege hat höhere Lohngruppe gehabt als ich. Und das war schon ein Unterschied. Und zwischen deutschen Kolleginnen und ausländischen Kollegen war auch ein Unterschied. Also aber wir als Frauen, für die gleiche Arbeit, wir waren schon zweimal bestraft. Erstmal als Frau und dann als Migranten.
In diesem Moment wächst auch bei den anderen KollegInnen die Wut über die Arbeitsbedingungen.
Und da haben wir gesagt, also es geht nicht. Wir fanden schon ungerecht alles. Wir wollten schon ein besseres Leben hier haben, weil in unseren Ländern war viel schlimmer. Aber nicht unter solche Bedingungen.
Und so wie Irina Wawica und ihren KollegInnen geht es Anfang der 1970er Jahre vielen Frauen in Westdeutschland.
Diese Kämpfe in den Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, die gingen um eine Erhöhung der Löhne für Frauen und die Abschaffung dieser sehr niedrigen Lohngruppen, also der Leichtlohngruppen für Frauen. Ja, und davon betroffen waren natürlich alle Frauen, wenn man so will, aber besonders die migrantischen Frauen. Die haben in der Situation, wo es noch einen relativ starken Arbeitskräftebedarf gab, also noch keine, wie wir das heutzutage eben kennen, noch nicht so eine starke Massenarbeitslosigkeit, dann gefordert, dass diese Situation ein Ende haben muss.
1973 kommt es in der ganzen BRD zu wilden Streiks, die von migrantischen ArbeiterInnen angeführt werden. Zum Beispiel bei Pierburg in Neuss. Wilde Streiks, das sind Streiks, an denen die Gewerkschaften nicht beteiligt sind. Die haben damals die Situation der migrantischen ArbeiterInnen nämlich oft nicht genug auf dem Schirm. Und diese Stimmung, hier hört ihr die Streikenden bei Pierburg in einer Archivaufnahme von LaborNet, erfasst auch Lippstadt.
Das war 1973, die Ölkrise. Und dann der Arbeitgeber hat gedacht, ach, das wäre jetzt nicht schlecht, den deutschen Facharbeiter ein bisschen mehr Geld zu geben. Und dann haben die beschlossen, die Betriebsrat und der Arbeitgeber, freiwillige Zulage nur für die deutschen Facharbeiter.
60 Pfennig mehr die Stunde sollen die deutschen Facharbeiter bekommen. Im Betriebsrat sitzen damals mit Ausnahme eines italienischen Kollegen nur Deutsche.
Wir haben das für ungerecht gefunden und wir haben gesagt, das reicht uns, wir werden auf die Straße gehen.
Irina Wawica ist damals hochschwanger und steht kurz vor dem Mutterschutz. Aber noch ist sie im Betrieb. Und sie kriegt mit, wie die Putzkräfte von dem Beschluss des Betriebsrats erzählen.
Wir haben nicht weiter überlegt. Die haben gesagt, wir werden auf die Straße gehen. Seid ihr einverstanden? Wir haben nicht nach Wetter gefragt, nicht nach Erlaubnis gefragt. Wir haben ja. Alle für eine und eine für alle. Wir waren so entschlossen, ich denke mir, das war der letzte Tropf. Ja, wir haben Wut, wir haben Frust, wir haben alles. Aber diese Entschlossenheit, dieser Zusammenhalt, das erlebe ich jetzt nicht so jetzt.
Irina Wawica und ihre KollegInnen sind im Streik. Sie fordern 50 Pfennig mehr die Stunde.
Später haben wir gekriegt bei Pierburgern, die KollegInnen nach einer D-Mark verlangt. Und wir waren so bescheiden und die Arbeitgeber wollten uns nicht geben.
Die Streikenden organisieren sich und wählen eine kleine Gruppe von KollegInnen, die die Verhandlungen mit dem Arbeitgeber führen sollen.
Wir waren so laut, aber wir waren auch lustig. Wir haben gejubelt, wir haben gesungen, also wir haben überhaupt keine Angst. Dann kam der Betriebsrat, dann hat er uns gesagt, mit welchem Recht gehen wir auf die Straße, wir dürfen sowas nicht machen. Ich habe gesagt, wir brauchen kein Erlaubnis. Wir fühlen uns ungerecht behandelt und dann werden wir auf die Straße gehen. Wir wollen mehr Geld. Wir wollen die Gerechtigkeit.
Irina Wawica war erschrocken darüber, dass der Betriebsrat die Haltung des Arbeitgebers mitträgt. Dadurch, dass sie damals den Unterschied zwischen dem Betriebsrat und der Gewerkschaft aus ihrem Heimatland nicht kennt, wirft sie der IG Metall vor, sich nicht für die ArbeitnehmerInnen einzusetzen.
Das war die Dolmetscher schuld, weil die haben uns im Stich gelassen, die haben uns erstmal nicht erklärt. Lass mal, die Dolmetscher war von Arbeitgeber angestellt, aber der Betriebsrat war da. Das ist die Aufgabe des Betriebsrates, die Arbeiter, die Kollegen zu informieren. Und das fand ich traurig.
4 Tage dauert der Streik. Um die Streikenden zu beschwichtigen, lädt Heller sogar den spanischen und den italienischen Botschafter ein. Aber alle Versuche, die ArbeiterInnen zu beschwichtigen, scheitern.
Wir haben durch die Einkaufsstraße gegangen. Wir haben gesungen. Wir haben getanzt und gesungen. Weil wir waren fest überzeugt, wir werden diese 50 Pfennig kriegen, wenn wir zusammenhalten. Aber die Solidarität von außen, das kann man jetzt nicht ignorieren. Das war schon viele, viele fremde Menschen da.
Die Streikenden werden von vielen linken Gruppen aus ganz Nordrhein-Westfalen unterstützt. Und schließlich kann sich der Arbeitgeber nicht mehr gegen den Druck wehren. Er gibt nach. Auch die ausländischen Arbeitskräfte bekommen eine freiwillige Zulage von 50 Pfennig mehr die Stunde.
Wir haben diese 50 Pfennig gekriegt durch unseren Zusammenhalt, durch unsere Solidarität.
Der Kampf für gleichen Lohn, unabhängig von Geschlecht oder Herkunft, wird damals nicht nur in Westdeutschland geführt.
Die Bewegung war nicht nur in Deutschland, sondern also auch zum Beispiel in Großbritannien hat man das auch in Frankreich machen in der Zeit die Frauen mobil. Für gleichen Lohn, für gleiche Arbeit.
Irina Wawica und ihre Kolleginnen waren also mit ihrem Streik erfolgreich. Was ich an ihrer Geschichte aber krass finde, ist, dass die Gewerkschaften die Streikenden damals in vielen Punkten alleine gelassen haben. Und zum Beispiel durch die Einführung der Leichtarbeitsgruppe hingenommen haben, dass die Arbeit von Frauen schlechter bezahlt wurde. Wir wollten von der Soziologin Ingrid Artus wissen, woran das lag, dass die Belange von Frauen von den Gewerkschaften damals nicht wirklich ernst genommen wurden.
Diese Geschichte, wenn man wieder ins 19. Jahrhundert zurückgeht, beginnt eigentlich damit, dass Frauen gar nicht das Recht hatten, Mitglied in Gewerkschaften zu werden. Also und auch die männlichen Gewerkschaften, also die waren damals rein männlich, es auch gar nicht wollten, dass die Frauen Mitglied werden, weil es gab dieses Bild, die Frau soll eigentlich sowieso zu Hause bleiben. Plus Frauenlöhne drücken die Löhne der Männer, weil Frauen ja also per Geschlecht quasi schlechter bezahlt werden. Insofern stellen sie eine Niedriglohnkonkurrenz oder auch eine Schmutzkonkurrenz zu den Männern, zu den Männerlöhnen auch da. Also das ist sozusagen der unrühmliche Ausgangspunkt der Gewerkschaften, wenn man so will.
Bis 1908 war es noch frauenrechtlich verboten, Gewerkschaften zu gründen oder in solche einzutreten. Und trotzdem gab es schon vorher Frauen, die für gerechteren Lohn und bessere Arbeitsbedingungen gestreikt haben.
Also vielleicht fängt man doch mal mit dem sogenannten Weberaufstand an, der ja berühmt ist, 1840, der immer als Männer dominierter Aufstand gesehen wird. Da waren wahnsinnig viele Weberinnen dabei, weil das Weben vielerorts eben in Heimarbeit stattgefunden hat.
Und solche Beispiele gab es im Laufe der Geschichte immer wieder, vor allem in Branchen, in denen viele Frauen arbeiteten.
Also mein Lieblingsstreik ist eigentlich immer der Streik der Krimmitschauer Textilarbeiter.
Beziehungsweise der Krimmitschauer Textilarbeiterinnen.
Ja, und in Krimmitschau, das ist in Sachsen, ging es im Jahr 1903 darum, die Arbeitszeit zu verkürzen von 11 Stunden auf 10 Stunden. Ja, und das war eine wahnsinnig harte Auseinandersetzung für die damalige Zeit, war auch reichsweit bekannt.
22 Wochen streiken die Textilarbeiterinnen damals.
Es waren rund 8000 ArbeiterInnen daran beteiligt, von denen dann mindestens 500 ihren Job verloren haben. Also der Streik ist nicht gewonnen worden, weil die Arbeitgeber fähig waren, zum einen auszusperren und zum anderen die streikenden Textilarbeiterinnen durch andere Arbeitskräfte zu ersetzen. Ja, aber die streikenden Frauen haben unter schwierigen Bedingungen wirklich einen extremen Kampfesmut bewiesen und wollten eigentlich auch nicht zurück in die Fabriken. Es waren die Gewerkschaften, die ja eigentlich männerdominiert waren damals, die den Kampf dann letztlich abgesagt haben.
Wie es dann wenige Jahre später trotzdem erst zur Einführung des 10- und später des 8-Stunden-Tages kam, dazu haben wir ja schon eine Podcast-Folge gemacht, die findet ihr in den Shownotes. Gegen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts setzen sich die Gewerkschaften also noch nicht so wirklich stark für die Frauen ein. Aber es gibt damals schon Stimmen, die sagen, nur wenn es gute Arbeitsbedingungen für alle gibt, kann diese Bewegung erfolgreich sein.
Bereits am Ende des 19. Jahrhunderts schreibt ein August Bebel das Buch »Die Frauen, der Sozialismus« und also dieses Grundlagenwerk versucht schon der gesamten sozialdemokratischen Arbeiterbewegung beizubringen, dass es das Ziel sein muss, dass Frauen und Männer gemeinsam für den Sozialismus kämpfen, Seite an Seite und im Grunde auch gleichberechtigt. Das ist ein ganz anderes Geschlechterbild und Ideal, als es eben, naja, in vielerorts auch in den Gewerkschaften noch vorhanden war.
Und es sollte noch lange dauern, bis es dann auch in der Praxis umgesetzt wird. Ihr habt es vorhin ja schon gehört, in ihrer Forschung beobachtet Ingrid Artus, dass Streiks in den letzten 30 Jahren immer mehr von Frauen angeführt werden. Und das hat mehrere Gründe.
Die Frauen haben auch veränderte Ansprüche an ihre Berufsarbeit. Das heißt, sie haben ein anderes Interessenbewusstsein als früher. So, und diese weiblichen Lohnarbeiterinnen, sage ich jetzt mal im Dienstleistungsbereich, die mehr wollen als früher und die vielleicht auch mehr verdienen müssen als früher, weil sie vielleicht keinen Ehemann mehr haben, aber Kinder, die sind eigentlich die Trägerinnen dieser neuen Arbeitskämpfe.
Gerade Frauen, die in Kitas oder Krankenhäusern arbeiten, müssen oft unter schlechteren Bedingungen arbeiten.
Es ist auch eine Gegenwehr gegen vor allem ja zunehmend prekäre Arbeitssituationen in diesen Bereichen. Und das hat sehr viel zu tun auch mit der Vermarktlichung unseres Sozialstaates und also der Vermarktlichung auch des Gesundheitssektors, einer Privatisierung dieser Bereiche und neuen prekären Beschäftigungsbedingungen dort.
Zusätzlich zu dem Druck bei der Arbeit leisten Frauen in Deutschland im Schnitt auch immer noch 9 Stunden mehr Sorgearbeit pro Woche als Männer. Das heißt, sie verbringen mehr Zeit beim Putzen, Kochen und Einkaufen mit Pflege oder Kinderbetreuung.
Daher bringen sie auch häufiger ihre Kinder zu Streiks mit. Auch die Zeitgestaltung bei so Streikversammlungen muss wohl anders sein, wenn man weiß, dass die Frauen eben nach Hause müssen, die Kinder von der Kita abholen müssen. Also ja, die Streikkulturen unterscheiden sich ein bisschen, ja.
Dadurch, dass heute mehr Frauen in den Gewerkschaften aktiv sind und das auch in führenden Positionen, verändert sich auch die Arbeit dort.
In dem Sinne zumindest, dass die spezifisch weiblichen Interessenlagen doch stärker gesehen werden. Also mit spezifisch weiblichen Interessenlagen meine ich eben diese Minderbezahlung von Frauen, die es auch nach wie vor gibt.
In Deutschland gibt es immer noch einen Gender Pay Gap von 16%. Das heißt, dass Frauen im Schnitt 16% weniger pro Stunde verdienen als Männer.
Oder eben auch die Durchsetzung von Rechten, was jetzt sozusagen, naja, die Kinderbetreuung oder sowas angeht, dass das auch nicht nur eine Frauenangelegenheit ist, sondern eine Geschlechterangelegenheit, also dass auch Männer tun, also genauso als sozusagen das Recht haben sollen, für Familienteilzeit zum Beispiel, also ihre Arbeitszeit zu unterbrechen oder so. Solche Inhalte, die werden wichtiger in der Agenda der Gewerkschaften. Ja, ich glaube, es tut sich da was.
Eine, die mit dafür verantwortlich ist, dass sich was tut, ist Alexa Wolfstetter. Sie arbeitet bei Verdi im Bereich Frauen- und Gleichstellungspolitik und beschäftigt sich schon ihr Leben lang mit diesen Themen.
Für mich war das irgendwie so eine Frage von Fairness, Gerechtigkeit und es hat mich ja auch selber betroffen. Ich bin junge Frau gewesen oder Mädchen und habe schon sehr früh ein Gefühl dafür gehabt, dass da vieles ungerecht ist und Frauen irgendwie oder Mädchen schlechter behandelt werden, unterdrückt werden, schlechtere Chancen haben.
Frauen machen heute mehr als 50% der Mitglieder von Verdi aus. Das hängt damit zusammen, dass Verdi die Gewerkschaft für Dienstleistungsberufe ist und Frauen in diesen Branchen überdurchschnittlich stark vertreten sind. Dadurch hat Alexa Wolfstetter schon von Anfang an mitbekommen, wie Frauen die Streikbewegung verändert haben.
Es ist tatsächlich so, dass ja 1990 hier in Berlin ein riesen Erzieherinnenstreik war mit über 5000 Erzieherinnen und über 10 Wochen. Und das war eine richtig große Streikbewegung. Und das war ja die Urstunde dieser ganzen Bewegung im Sozial- und Erziehungsdienst für bessere Arbeitsbedingungen.
Bei dem Kita-Streik ging es unter anderem um kleinere Gruppen und bessere Betreuungsschlüssel. Außerdem sollte die Zeit, die die ErzieherInnen zur Vor- oder Nachbereitung ihrer Arbeit brauchten, bezahlt werden.
Also qualitative Forderungen und dann natürlich auch Arbeitszeitfragen und Anerkennung der pädagogischen Arbeit. Und es zieht sich ja bis heute durch, ja. Und das ist eine Frauenstreikbewegung. Also sicher sind da Männer auch unterwegs, aber es sind ja ganz überwiegend Frauen, die in diesem Bereich arbeiten. Und die ist inzwischen so präsent.
Genauso wie bei Streiks von Pflegekräften oder der Krankenhausbewegung.
Und gerade diese Bereiche sind auch ganz wesentlich für unsere Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst. Also diese Frauen, typischen Frauenbereiche, die haben ja so ein Gewicht inzwischen für die Durchsetzung von Forderungen und für die Streikbewegungen. Das ist ja gar nicht mehr wegzudenken. Also ohne die geht's ja gar nicht mehr.
Diese Entwicklung beobachtet auch Irina Wawica aus Lippstadt. Sie findet es sehr wichtig, dass gerade Frauen sich in die Gewerkschaften einbringen und aktiv werden, so wie sie es seit den 1970er Jahren immer wieder getan hat.
Für die Gleichberechtigung, für Gleichstellung musst du aktiv werden. Du musst unbedingt für dich was tun. Und wenn du bist nicht in der Gewerkschaft, von wem erwartest du eine Unterstützung? Von der politischen Partei sehen wir uns. Also, ich denke mir, die Gewerkschaft vertritt uns hundertprozentig. Vielleicht bist du nicht zufrieden. Aber wenn du bist nicht dabei, dann kannst du nicht von der Gewerkschaft was erwarten.
Sie selbst ist einige Jahre nach dem erfolgreichen Streik bei Hella der IG Metall beigetreten. Dort wurde sie damals auch endlich über ihre Rechte als Arbeitnehmerin aufgeklärt.
Wo ich bin zum ersten Mal zu Seminaren gefahren und dann habe ich über unsere Rechte erfahren. Und der erste Aha-Effekt war da. Erstmal, du wirst erfahren über deine Rechte im Betrieb, aber auch die Kinderbetreuung, das war ein A und O für uns, besonders für viele Frauen. Das hast du die Gelegenheit, bei IG Metall Seminaren mit deinem Kind dahin zu fahren. In der Bildungsstätte gab es Kinderbetreuung und das war ziemlich wichtig für uns. Also ja, das war schon eine super Erfahrung.
Je mehr Irina Wawica über ihre Rechte lernt, desto mehr kann sie auch ihre Kolleginnen im Betrieb unterstützen.
Wir haben auch unsere Kollegen unterstützt. Wir haben das, was haben wir erfahren, dann haben wir das weitergegeben an unsere Landsleute.
Außerdem geht sie in die Abendschule und belegt Deutschkurse. Auch das hilft ihr, im Betrieb mehr mitzubestimmen.
Meine Betriebsratkollegen haben die Nase voll gehabt von meinen Beschwerden. Ja, und dann haben die gesagt, ja, du musst Betriebsrätin werden, damit du alles besser machst, ne? Weil wegen jeder Ungerechtigkeit war ich bei Betriebsrat. Auch wegen von meinen anderen Kollegen. Ich habe immer meinen Kollegen vertreten.
Und so wird Irina Wawica Anfang der 1990er in den Betriebsrat gewählt. Insgesamt bleibt sie 44 Jahre bei Hella, davon 25 als Betriebsrätin. Heute ist sie stolz, dass die Gewerkschaften aus den Fehlern im Umgang mit den sogenannten GastarbeiterInnen gelernt haben.
Wir sind da, Menschen zu zeigen, die sind nicht allein hier in einem fremden Land. Das ist für mich sehr, sehr, sehr wichtig. Ab und zu, es gibt Betriebe hier in Umgebung, wo sind viele Flüchtlinge, die sprechen überhaupt kein Deutsch, die sprechen perfekt Englisch und die sprechen andere Sprachen. Wir sind da, Menschen zu überzeugen, und so zu unterstützen auch. Erstmal zu unterstützen, die sind nicht allein, aber auch zu überzeugen, wie wichtig ist eine Gewerkschaft.
Streikende Frauen wie Irina Wawica waren Wegbereiterinnen der aktuellen Streikbewegung mit starker feministischer Handschrift. Heute führen Frauen wie Wida Otzig und ihre Mitstreiterinnen diese Bewegung fort. Und wie wichtig es ist, diese Frauen zu unterstützen und mit ihnen zu kämpfen, zeigt unter anderem die Arbeit von Alexa Wolfstetter. Denn noch immer werden Frauen auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt, bekommen weniger Lohn, haben oft schlechtere Arbeitsbedingungen und tragen einen Großteil der privaten Sorgearbeit. Aber sie wehren sich, sind laut und solidarisch miteinander. Das zeigt nicht zuletzt die Forschung von Ingrid Artus. Gewerkschaften waren und bleiben wichtige Orte, um gemeinsam diese Ungerechtigkeiten anzugehen und für die eigenen Interessen und bessere Arbeitsbedingungen für alle einzustehen, zu kämpfen und wenn nötig zu streiken. Übrigens, wenn ihr nach dieser Folge Lust auf noch mehr Themen zu Gleichstellung habt, empfehlen wir euch den Lila Podcast Feminismus für alle. Dort setzen sich Laura und Lena, Özge, Minouche und Katrin alle 2 Wochen mit wichtigen gesellschaftlichen Themen auseinander und betrachten diese durch die feministische Brille. Dabei geht es zum Beispiel ums Kinderkriegen, um patriarchale Mythen oder den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen. Den Link zum Podcast findet ihr in den Shownotes. Das war Geschichte wird gemacht. Abonniert den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Ein besonderer Dank gilt LaborNet TV. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst. Geschichte wird gemacht ist eine Produktion von Haus 1 im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung. Ich bin eure Host Maria Popov. Redaktion Katharina Alexander für Haus 1 und Dieter Pogin für die Hans-Böckler-Stiftung. Produktionsleitung Stefanie Groth. Schnitt und Sounddesign Joscha Grunewald. Tschüss und bis zum nächsten Mal.